So, wollen wir anfangen? Willkommen zur Vorlesung Einführung in die Astronomie 1. Wir haben uns das letzte Mal mit den solaren Neutrinos beschäftigt und dem Aufbau der Sonne. Und da wollen wir heute weitermachen und vielleicht schaffen wir es auch noch ein bisschen weiterzugehen, zu gucken, wie Sterne entstehen und gucken uns dazu das interstellare Medium an. Sind dann zur letzten Vorlesung noch Fragen? War ja doch jetzt einiges neu für Sie mit den Neutrinos. Da sind wir auch so ein bisschen in die Teilchenphysik eingestiegen und Oszillationen und so. Das lernen Sie alles im Detail dann natürlich noch eher, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Vorlesung hören würden über Astroteilchenphysik, die ja separat angeboten werden zur Vertiefung. Und wenn Sie auch ein bisschen mehr wissen über das Standardmodell, das kommt ja dann auch erst in den höheren Vorlesungen richtig dran. Noch Fragen dazu zur letzten Vorlesung?
Nur noch mal eine allgemeine Frage.
Ja?
Bei Astro 2 muss man doch auch so eine Art Nebenfach machen.
Fürs Astromodul B meinen Sie?
Was Astromodul B?
Ja, also Astromodul B wäre das Nebenfach dann für einen Master. Also wenn Sie das Astromodul A jetzt für einen Bachelor genommen haben, dann wäre das Astromodul B dann das Nebenfach, das nicht physikalische Nebenfach für den Masterstudiengang. Und das sollten Sie machen. Zum einen das Praktikum, das Astropraktikum, das dann zumeist als Blockveranstaltung angeboten wird. Da sollten Sie machen ein Seminar halten, ein astronomisches Seminar, also einen Vortrag ausarbeiten und präsentieren und mindestens eine Spezialvorlesung hören. Also in dem Fall eine Spezialvorlesung. Und da hatte ich Ihnen ja ein paar zu Anfang schon genannt. Da würde also zum Beispiel auch so eine Astroteilchenphysik-Vorlesung reinpassen oder die vertiefenden Vorlesungen von Herrn Deiss. Ja? Sie können es trotzdem machen, ich weiß nur nicht, dann haben Sie also mehr als genug Punkte für das Nebenfach. Also Astromodul A reicht, um die Punkte abzudecken fürs nicht physikalische Nebenfach. Sie können zum Beispiel das astronomische Seminar auch anrechnen lassen als ein reguläres Seminar. Da gibt es ja auch ein Modul. Also unabhängig vom Astromodul B können Sie sagen, ich mache jetzt ein Seminar zu astrophysikalischen Themen. Sie können gerne das Astromodul B machen, wenn Sie Astromodul A haben können. Ja, vorarbeiten. Ja. Für den Master zum Beispiel. Sonst noch Fragen dazu? Ne? Gut. Dann machen wir weiter mit der Sonne. Wir wollen also uns so ein paar Eigenschaften der Sonne anschauen. Sie kennen ja die Sonne. In- und auswendig. Also heute Morgen habe ich die zum Beispiel gesehen. Das war ja fantastisch. Ja? Also mit diesem Nebel, da konnte man ganz genau die Sonne sehen. Und ganz genau die Umrisse, konnte man direkt reinschauen.
So ist das Leben als Dozent, da sieht man die Sonne.
Ja. Nee. Und hat jemand von Ihnen schon mal eine Sonnenfinsternis beobachtet, wie das aussieht? Ja. Ja, wer hat eine Sonnenfinsternis? Einige, ja. Wo war das? War das hier in Deutschland die oder? In Karachi?
99,1% oder 2% oder so.
Nur meine Cousine hat mich die ganze Zeit weggezogen. Guck nicht rein, guck nicht rein.
Ich hatte gedacht, es wäre das Tor zur Hölle, oder?
Und ich hab die Sonnenfinsternis durch einen Aschenbecher beobachtet.
Durch einen Aschenbecher beobachtet?
Ich hab nämlich rechtzeitig nicht geschafft, natürlich
so eine Müller-Folie. Gibt es diese Spezialfolien?
Aber dieser
Aschenbecher
hat mir echt mein Leben
gerettet.
Aber ich
starte mit dem
Aschenbecher.
Der
Aschenbecher. Gut, das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja. Ich habe gesehen, wie du Auto fährst.
Sonst noch jemand irgendwo? Hier vorne war eine Meldung. Wo?
Das war die hier in der Gegend
99 in Deutschland. Ja, da war es so bedeckt und da hatten sie aber Glück gehabt, oder? Ja. Noch jemand? Irgendwie Sonnenfinsternis beobachtet? Ja. Ja. Gut. Es gibt ja so eine Projektionsmethode, um gefahrlos die Sonne beobachten zu können. Sie nehmen zum Beispiel einfach eine Lochkamera und projizieren das hinten auf den Schirm. Oder dann, man kann natürlich da noch Linsen nehmen. da muss man halt Acht geben, wenn man halt ein Fernrohr nimmt und das direkt in die Sonne hält, kann das Fernrohr auch schmelzen. Deswegen sollte man also dann so eine Folie vor die Linse machen, nicht hinten dran, diese Müller-Folie. Ja, da wird also einiges an Energie freigesetzt. Aber trotzdem kann man auch so einen Apparat bauen, wo man die Sonne projiziert auf einen Schirm und dann sieht man einige Strukturen. Und die Strukturen, die man da sieht, was sieht man da für Strukturen im sichtbaren Licht? Ja? Die Sonnenflecken, genau. Auf die wollen wir heute zu sprechen kommen. Sonnenflecken, wer hat schon mal vom Schmetterlingsdiagramm gehört? Gut, nach dieser Vorlesung werden Sie wissen, was das Schmetterlingsdiagramm ist, der Sonne. Aber von dem Zyklus haben Sie doch gehört von der Sonne, oder? Ja, hatten wir besprochen. Sie wissen noch, wie viele Jahre das waren, der Zyklus? Ja?
Es gibt einen 11-jährigen Zyklus und einen 22-jährigen.
Genau, es gibt einen 11-jährigen Zyklus und einen 22-jährigen Zyklus. Und dann werden wir uns heute auch genauer anschauen. Gut, nochmal kurz zurück zum Aufbau der Sonne und dann werden wir diese Eigenschaften der Sonne besprechen. Also, wir hatten ja uns jetzt die äußeren Schichten der Sonne angeschaut. Mal ganz kurz zur Wiederholung des Diagramms, wie das Sonne aufgebaut ist. Die Sonne, also Wiederholung. Die Sonne. Und dann haben wir gehen von außen los. Das ist also hier der Abstand. Wir definieren die Null. Das ist nur Nomenklatur. Die definiert man da, wo eben das Tau, also die optische Tiefe bei, waren es 550 Nanometer oder 500 Nanometer. Wo habe ich es denn stehen? Ich glaube, es waren 550 Nanometer, wo das 1 ist. Oder waren es 500? 500, ne? 500, danke. 550 kommt später in Beispiel. Das sind also dann 0, da fangen wir also an. Und die Basis der Photosphäre, da wird gesagt, die ist ungefähr nochmal 100 Kilometer tiefer. Basis heißt, also hier haben wir die Konvektion vorliegen. Ne? Die Konvektion, wisst ihr noch, die Struktur der Sonne in so einem Tortendiagramm, mal kurz aufgetragen, die innere Struktur. War ja grob, wir hatten einen Kern und hatten dann eine konvektive Zone hier außen. Hier wäre also dann der Rand der Sonne, ja, R aufgetragen, und hier haben wir den Kern und da haben wir Konvektion. Ja, und hier geht R entlang. Aber jetzt von 0 bis zum Rand der Sonne. Und wir gucken uns jetzt diesen Teil hier oben an, die Atmosphäre der Sonne, ja, den letzten Teil. Und 100 Kilometer gegenüber einem Radius der Sonne, der ja ungefähr 700.000 Kilometer ist, reden wir also hier von Hunderten von Kilometern oder vielleicht 1.000 Kilometer. Also das ist wirklich nur eine hauchdünne Schicht. Deswegen nennt man das auch die Atmosphäre. Ähnlich wie die Atmosphäre bei der Erde, da haben wir ja auch eine 10 Kilometer große Schicht der Atmosphäre im Vergleich zu 6000 Kilometern. Das ist ja auch nur, das darf man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also ganz dünn ist das nur im Vergleich dazu. Genauso ist es hier auch bei der Sonne. Haben wir also hier die Photosphäre, die geht dann bis 525 Kilometern. Und wenn wir halt in die Photosphäre reinschauen, dann schauen wir in unterschiedliche Tiefen, je nachdem, ob wir am Rand der Spektrallinie gucken oder in die Mitte der Spektrallinie gucken. Ne? Die Mitte der Spektrallinie, da gucken wir halt, wo gucken wir da hin? Also wenn ich jetzt so auftrage, das Spektralprofil bei 500 Nanometer sei jetzt meine Linie. Und ich würde mir jetzt die Linie angucken und würde jetzt gucken am Rand und im Zentrum. Im Zentrum bin ich bei welcher Tiefe? Und am Rand bin ich bei welcher Tiefe? Ist meine Frage klar? Also wenn ich so eine Spektrallinie habe, Spektrallinie, und guck mir da die Intensität an. Die Intensität über 0, ich habe also ein Kontinuum und dann sehe ich plötzlich diese Absorptionslinie, und die geht dann so runter, so, und geht dann wieder hoch. Um irgendeine Wellenlänge, Lambda 0. Warum messe ich hier jetzt eine geringe Intensität? Wenn Sie sagen, wird absorbiert. Wir haben aber andersherum argumentiert. Wir haben nicht gesagt, es wird absorbiert, denn hier oben gehen die Photonen ja raus. Da ist ja nichts, was absorbiert wird. Hier oben kommt dann die Chromosphäre und die absorbiert nichts mehr. Ja, und wir hatten gesagt, es entkoppelt ungefähr Eddington-Näherung, wo das Tau eben 2/3 ist. Das heißt, würde entkoppeln. Das heißt, da habe ich doch gar keine Absorption mehr. Trotzdem sehe ich so eine Absorptionslinie. Wie kommt das zustande? Wer weiß es noch? Sie wissen es ja, die anderen. Kein anderer? Okay.
Vielleicht liegen Elemente vor. Hm?
Nein. Wir haben natürlich hier in der Photosphäre auch ein Temperaturprofil. Das heißt, wir haben hier ungefähr 6.500 Kelvin am inneren Rand, 6.500 Kelvin. Genauer gesagt, hier, wo dieses Tau gleich 1 ist, da haben wir 6.500 Kelvin vorliegen. Das hatte ich letztes Mal schon angeschrieben. Und hier oben haben wir 4.400 Kelvin da stehen. Als Temperatur. Haben wir also ein Temperaturprofil und die mittlere Temperatur ist dann 5770. Entsprechend, wenn das Tau gleich 2/3 ist. Da habe ich dann 5770 als Oberflächentemperatur der Sonne gemessen. Das ist dann irgendwo hier in dieser Tiefe. Ja, ist dann Tau gleich 2/3. Was passiert nun, wenn ich hier viel absorbiere? Heißt einfach, ich messe eine kleinere Effektivtemperatur. Hier ist das Medium weniger heiß. Das heißt, hier kommt diese Linie, weil ich eben jetzt ich kann sehr viel an den Atomen streuen. Das heißt, die letzte Streuung für dieses Atom bei dieser Wellenlänge findet irgendwo hier oben statt. Also näher an den 4.400 Kilometern dran. Deswegen wird die Intensität kleiner bei dieser Wellenlänge. Die Photonen streuen und erst hier oben gehen sie raus. Im Zentrum. Ich messe eine kleinere Temperatur und deswegen geht es hier runter. Ja. Und hier an den Rändern ist es anders. Da bin ich jetzt weg von dieser Resonanzlinie. Das heißt, dann können die Photonen aus größerer Tiefe herauskommen. Dann kommen die Photonen eben hier zum Beispiel aus der Tiefe dann raus, nach draußen. Ist die Temperatur höher. Also hier an dieser Stelle ist also T klein. Ja. Und im Prinzip der Radius oder die Tiefe, der Radius jetzt hier, in die ich die Photosphäre reingehe, ist auch klein. Und hier an diesen Stellen ist dann T größer entsprechend. Das kommt aus höheren Tiefen. Ja? Das ist eben hier aus tiefer aus der Photosphäre. Photosphäre. Ja. Das heißt, wenn ich diese Spektrallinie, die mir anschaue, taste ich also so einen gewissen Bereich ab, aus der diese Spektrallinie herauskommt. Und damit ist in diese Spektrallinie ist also hineingefallen eben nicht nur die natürliche Verbreiterung und die Druckverbreiterung und die Dopplerverbreiterung, sondern eben auch dieses Profil der Photosphäre ist da eben auch mit drin, kann ich in dieser Spektrallinie ablesen. Wenn ich also was wissen will über die tieferen Schichten der Photosphäre, dann muss ich hier am Rand gucken. Dann lerne ich was über die tieferen Schichten der Photosphäre. So. Ja, und von daher kann man also relativ gut dann auch sagen, wie diese Photosphäre aufgebaut sein muss, was für ein Temperaturprofil vorliegen muss, wie groß die ist und so weiter. Ja, neben der Zusammensetzung, die wir natürlich dann hier aus der Wachstumskurve herausziehen können, wie viele Elemente da drin sind, Calcium und so weiter. So, oben drüber kommt dann die Chromosphäre. Die ist farbig. Und dann kommt hier die Übergangszone. Und das ist ungefähr bei 2000 Kilometern. Das hatte ich angeschrieben, 2,1 und 2,2. So, und oben drüber kommt dann die Corona. Und die Corona ist das, was Sie dann eben zum Beispiel in der Sonnenfinsternis sehen. Ja, ganz die äußeren Schichten, die werden dann sichtbar, wenn eben der helle Kreis abgedeckt ist durch die totale Sonnenfinsternis, dann sieht man dann noch wirklich diese Außenschicht, die Korona. Und die geht wesentlich weiter heraus. Also die geht dann bis 100.000 Kilometer nochmal aus der Sonne heraus und sogar noch weiter. Ich werde Ihnen nahe noch ein paar Bilder zeigen. Also das geht dann Hunderttausende von Kilometern heraus. Ja. Und das Ganze ist jetzt nicht so richtig im Gleichgewicht. Hier haben wir lokal thermodynamisches Gleichgewicht und das geht dann hier spätestens in der Corona geht es dann verloren, dieses lokal thermodynamische Gleichgewicht. Und wir kriegen dann hier eben auch durch die Konvektionszone, kriegen wir eben Hitze nach außen transportiert, die muss auch irgendwie weitergeleitet werden. Also wir kriegen hier Energie übertragen von dem Inneren der Sonne, die durch die Photosphäre durchwandert in die Übergangszone hinein. Und was wir bei der Betrachtung auch noch ausgelassen haben, ist natürlich das Magnetfeld der Sonne. Und das ist eine höchst dynamische Größe, die gibt eben Anlass zu diesem 11-Jahres-Zyklus beziehungsweise zum 22-Jahre-Zyklus. Sind dazu noch Fragen? Also das war wohl nicht so ganz klar, oder? Gut. Was ich letztes Mal auch gesagt habe, ist, dass die Dichte halt hier extrem abfällt. Das ist klar, denn die Photosphäre ist die letzte Schicht, wo die Photonen wechselwirken. Danach kann nicht mehr viel Material kommen. Die Dichte sinkt drastisch ab. Aber im Gegensatz dazu steigt die Temperatur dramatisch an. Und das liegt eben daran, dass hier immer noch Energie hinübergetragen wird, hier aus der Konvektionszone, beziehungsweise aus dem Magnetfeld der Erde, aus dem Magnetfeld der Sonne, die dann einige tausend Gauss beträgt, auch hier Energie eben vorhanden ist, die das Material hier aufheizt. Also, wir waren bis zur Chromosphäre gekommen das letzte Mal. Auch da steigt die Temperatur dann schon an. Und dann kommt als nächstes die Übergangszone. Also T steigt auf bis zu 10 hoch 6 Kelvin. Wir sind also dann im Bereich, der also im extrem UV ist. Die Dichte sinkt drastisch ab um mehrere Größenordnungen. Und wir haben dann Linien im extrem UV. Das ist halt ein Einklang jetzt auch mit dieser Temperatur, die sich dann im Extrem-UV-Bereich befindet. Zum Beispiel die Lyman-Alpha-Linie vom Wasserstoff, die liegt bei 121,6 Nanometer. Und dann kann man eben jetzt Aufnahmen machen und nimmt einen Filter, der genau jetzt nur die Photonen an dieser Frequenz herausfiltert, einen H-Alpha-Filter. Und dann sieht man dann die Strukturen in der Übergangszone und in der Corona sehr gut. In der Corona das ist eben sichtbar bei einer totalen Sonnenfinsternis und ist sehr dünn. Und hier haben wir dann kein Gleichgewicht mehr, also kein LTE. Kein LTE mehr. Local Thermal Equilibrium. Ja, das bricht dann zusammen. Noch ein paar Fragen hier dazu. Ich zeige da nahe noch ein Diagramm. Da sieht man das Dichteprofil und das Temperaturprofil noch mal genauer. Wir haben jetzt hier Teilchendichten, die sind im Bereich von 10 hoch 15 Teilchen pro Kubikmeter. Im Vergleich dazu ist die Luft hier auf unserer Erde, die hat 10 hoch 25 Teilchen pro Kubikmeter. Das heißt, wir sind hier 10 Größenordnungen dünner als die Luft hier auf der Erde. Also extrem kleine Dichten. So, Temperatur ist dann jetzt im Bereich von 2 mal 10 hoch 6 Kelvin. Und hier sieht man dann zum Beispiel dann auch Eisen-14-Linien. Im Spektrum. Das heißt, es ist 13-fach ionisiertes Eisen was dann da vorliegt und was man sieht. Es gibt drei verschiedene Corona-Typen. Zum einen gibt es die K-Corona. Und auch im Englischen heißt die K-Corona K-Corona, wobei das K für kontinuierlich steht. Und in der englischsprachigen Fachliteratur wurde kontinuierliche Corona mit K-Corona übernommen. Das hat also ein kontinuierliches Spektrum. Und die Radien sind von 1 bis 2,3-fache Radien. Das sind jetzt ungefähre Werte, also wir fangen natürlich hier 2000 Kilometer erst an. Und dann geht es halt hoch bis zu 2,3-fachen der Radius der Sonne ungefähr. Das ist die K-Corona, kontinuierliches Spektrum. Dann gibt es die F-Corona. Die F-Corona kommt von Fraunhofer, da sieht man die Fraunhofer-Linien der Sonne. Fraunhofer-Linien. Und das kommt von Streuung an Staub. Also da streut das Licht am Staub und dieses gestreute Licht sieht man dann eben plötzlich aus dieser Corona um die Sonne herumkommen, nicht direkt von der Sonne. Von Streuung an Staub. Und das sind Radien, die sind größer als 2,3 Sonnenradien ungefähr. Und zuletzt gibt es dann noch die E-Corona. Da sieht man Emissionslinien. Und diese Emissionslinien, die sieht man über den gesamten Bereich der Corona. Das heißt also in der K-Corona und in der F-Corona überlagert sieht man eben noch diese Emissionslinien. Und die kommen natürlich jetzt von diesen hoch angeregten Atomen, hochionisierten Atomen, hier von Eisen 14 zum Beispiel. So. Ja, und diesen dann gehen dann schon fast hier in den Röntgenbereich hinein, diese Linien. Gut, dazu noch Fragen? Dann würde ich jetzt den Sonnenwind diskutieren und dann würde ich Oder zeige ich gleich ein paar Bilder? Nee, ich mache erstmal den Sonnenwind, dann zeige ich noch ein paar Bilder dann zur Sonne. Oder nee, ich zeige gleich das Diagramm. Bevor wir jetzt die Corona. Das nächste Abschnitt wäre jetzt über den Sonnenwind. Aber ich zeige Ihnen erstmal das Diagramm zur Corona und anderen Sachen. Das ist vielleicht besser. Sie kommen mir so erschöpft vor, ich glaube, Sie brauchen ein paar bunte Bilder. Sie brauchen ein paar bunte Bilder. Also machen wir das mal. Und auf dem Internet gibt es also Tonnen an Informationen und fantastische Bilder. Ich hatte Ihnen ja das letzte Mal schon ein paar gezeigt. Und da gibt es mehrere Observatorien, die zurzeit um die Sonne kreisen. Eins ist zum Beispiel hier Solar Dynamics Observatory, SDO. Da sieht man sehr schön die Aktivitäten der Sonne. Mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Da ist es schon. Gut, wunderbar. So, dann starten wir das mal. Gucken uns das mal an. Kann man auch ganz groß machen. Hier sehen Sie also jetzt im Das ist jetzt bei 171 Nanometern ein Filter gesetzt. Da sehen Sie jetzt die Aktivitäten der Sonne. Sie erinnern sich hier, hier gibt es so Lichtbögen, die hier herausgehen. Das kommt von den Magnetfeldern, die wir dann noch besprechen werden. Sie sehen also hier Aktivitäten, da blitzt es richtig. Ja, vielleicht zeige ich das nochmal. Da blitzt es richtig. Hier sehen Sie auch einen schönen Bogen. Hier zum Beispiel. Hier. Ne? Hier. Das sind die Magnetfelder, die da rein und raus gehen. Ja? Und da, wo die Magnetfelder, sehen Sie, wo die Magnetfelder reingehen, da leuchtet es ab und zu auf. Ja? Also merken Sie sich das hier. So. Da sind Aktivitäten vorhanden irgendwie, wo die Magnetfelder herauskommen. Hier sind weniger Aktivitäten, sieht man weniger Lichtbögen, aber da geht es so richtig rund. Das heißt, es ist getrieben von magnetischer Energie. Diese Effekte. So, dann müssen wir das ein bisschen kleiner machen, dass wir da rankommen. Den Movie haben wir auch. Müsste alles geladen sein. Ja, ist geladen. So. Hier sieht man nochmal schöner die Magnetfeldlinien, wie sie da herausgehen. So richtiges Gewitter, die hier stattfinden, ne? So Blitzlichter. Wie gesagt, das sind mehrere tausend Gauss, die da aktiv sind. Da ist richtig viel Energie drin und das ist auch die Energie, die eben die Corona so heiß macht.
Ist das ein Zeitraffer aufgenommen?
Das ist ein Zeitraffer aufgenommen. Also das müsste... Gute Frage, das steht jetzt hier nicht dabei. Ja, da kann man es abschätzen, ja. Also ein paar Stunden, ein, zwei Tage. Ne? Wie weit ist es rumgedreht? Nicht so weit. Also Zeitraum von einem Tag.
Hm? Steht auch auf dem Video unten.
Steht auf dem Video unten? Wie viele Tage das sind?
Wenn Sie auf Break drücken, dann läuft die Zeit auch nicht.
Nee, das war bei dem anderen Video.
Das war
bei dem
anderen Video.
Beim anderen Video, gut. Wir gucken uns mal noch so hier einen Ausbruch an. Ein Ausbruch. Achtung. Wumm. Also da gibt es dann so Ausbrüche. Sie sehen erst hier magnetische Aktivität und dann plötzlich wird hier Material nach außen geschleudert. Dann gibt es zwei Phänomene. Einerseits Flare, das ist jetzt hier ein Flare gewesen. Nochmal. Gucken Sie nochmal. Achtung. Da blitzt und jetzt, zack, geht das Material raus. Wenn es hauptsächlich, also wenn es keine Atome sind, sondern hauptsächlich halt irgendwie Photonen sind, also durch Magnetfelder rausgetrieben, nennt man es ein Flare. Wenn halt viel Material hinausgeschleudert wird, dann ist eine sogenannte Protuberanz. Und das kennen Sie ja. Protuberanzen sehen dann noch ein bisschen anders aus. Gucken wir uns erstmal noch das an. Das hätte ich eigentlich zuerst vielleicht zeigen sollen. Denn so sieht die Sonne aus, so kennt man die Sonne. Da tut sich ja nichts, oder? Absolut nichts. Dann kommt jetzt überlagert das Magnetfeld. Da sehen Sie, da wo die Sonnenflecken sind, sind auch erhöhte Magnetfelder zu finden. Ja, also die Sonnenflecken haben was mit Magnetfeldern zu tun. Eine ganz wichtige Beobachtung hier. Ja? Sichtbares Licht, so sieht es aus. Gut. Die Sonnenflecken selbst sind natürlich riesig. Wenn wir wissen, dass also das hier 700.000 Kilometern sind, dann ist also die Sonne mit 6.000 Kilometern ist 1% davon. Ne? Also die ist, klar, die Erde, Entschuldigung, die Erde, das heißt die Sonnenflecken, die haben also Ausmaße von mehreren Erdradien. Hm? Muss so sein, ne? Wenn man die so sieht, das sind also gigantische Löcher. Ich glaube, jetzt haben wir alle vier Filme gesehen. Dann zeige ich Ihnen vielleicht noch ein paar Bilder hier. So, zum einen will ich Ihnen erstmal das Profil zeigen zur Chromosphäre und Photosphäre. So, wo haben wir es? Die anderen Bilder habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Ach, das ist hier wieder versteckelt hier hinten, okay. Butterfly-Diagramm. Das hatte ich. Hier ist es. Das komplizierteste Bild zuerst, ja. Gut, jetzt habe ich Ihnen ein paar schöne Filme gezeigt, habe wieder Ihre Aufmerksamkeit, das können wir wieder mal so ein bisschen Astrophysik machen. Das ist also jetzt ein Schnitt durch die Atmosphäre der Sonne. Hier unten haben wir 0, also hier ist die Photosphäre, bis 500, 600 Kilometer raus. Dann kommt die Chromosphäre, bis hierhin raus, ungefähr 2000 Kilometer, und dann die Corona. sind jetzt mehrere Sachen aufgetragen. Zum Beispiel zum einen die Mastdichte roh, hier in Kilogramm pro Kubikmeter aufgetragen. Da sind wir also hier im Bereich von 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4 an der Basis der Photosphäre. Und dann sinkt es dramatisch ab. Mehrere Größenordnungen sehen also hier eine Chromosphäre. Am Ende der Chromosphäre irgendwo hier, da haben wir also Dichten, die liegen irgendwo bei 10 hoch minus 11. Das heißt, das sind 8 bis 7 Größenordnungen weniger als an der Basis der Photosphäre. Größenordnung abgesunken. Also viel, viel dünner als in der Sonne. Andererseits, das Temperaturprofil ist die durchgezogene Linie hier. Ja, wir starten irgendwo hier bei 6000 Kelvin. Und dann ist die Temperatur relativ konstant in der Chromosphäre und steigt in der Übergangszone dann an. Also wir haben dann hier Temperaturen von 10 hoch 4 Kelvin und dann geht es hoch bis auf 10 hoch 6 Kelvin. Das heißt, wir sind hier noch im UV-Bereich. Ist der Bereich hier, UV, und kommen dann hier in den Röntgenbereich hinein und sehen also dann Röntgenlinien. Ja, in der Corona sehen wir dann Emissionen hauptsächlich in Röntgenlinien, hier dann mehr im UV-Bereich. Des Weiteren sehen wir hier die Spektrallinien, aus welcher Tiefe die kommen. Also je nachdem, welche Spektrallinie wir anschauen, können wir entweder hier eine Aussage machen über die Photosphäre, zum Beispiel über die Calciumlinie, da hatten wir uns unterhalten, die Calcium-2-Linie. Das war eine sehr dominante Linie im Spektrum der Sonne. Wir hatten uns auch überlegt, warum das der Fall ist mit der Sacher-Gleichung und der Boltzmann-Gleichung. Die tastet also hier die Photosphäre in dem Bereich ab. Sie sehen, hier wird also so ein Band angegeben. Genau die Argumente, die ich vorhin gebracht habe, aus der Spektrallinie können wir eben unterschiedliche Tiefen der Photosphäre abtasten. So, und dann haben wir eben noch verschiedene andere Linien. Interessanter sind zum Beispiel dann hier diese Linien, die so um 100 Nanometer sind. Da sind wir in diesem Bereich hier. Dann gibt es zum Beispiel die Lyman-Alpha-Linie. Habe ich da irgendwo noch den Core? Wing, Core von der Lyman-Alpha-Linie. Links? Wo? Hier. Da noch. Der Kern. Und hier dann die Ränder von der Lyman-Alpha-Linie, also der im Kernbereich sind wir also hauptsächlich in der Übergangszone, und wenn wir eben dann außerhalb gehen, dann tasten wir eben jetzt Bereiche ab von der Chromosphäre in der Lyman-Alpha-Linie. So, ja, das ist sehr viel Information, aber eine schöne Zusammenfassung der Physik da in der Chromosphäre und in der Corona. So, nun vielleicht noch ein Bild dann jetzt zu, wenn wir schon dabei sind, zu den Sonnenflecken und zum Magnetfeld der Sonne. Oder machen wir jetzt erstmal die anderen Bilder dazu. Hier zum Beispiel gibt es ein schönes Bild hier. Das ist eine Überlagerung von zwei Bildern. Wir sehen also jetzt hier zum einen diese Fleckenstruktur von der Sonne. Das kommt eben durch die Konvektionszone. Da sehen wir also hier diese Blasen. Und zum anderen sieht man hier diese Ausbrüche in der Corona, ja, das sind 700.000 Kilometer, wir reden also hier von einigen 100.000 Kilometern, in denen Material hinausgeschleudert wird. Das sind dann hier die Protuberanzen, die dann rausgeschleudert werden. Und dieses Material produziert natürlich dann auch einen Sonnenwind, das Material, das von der Sonne weggeschleudert wird. Hier noch eine andere Aufnahme. Da sieht man also auch hier Material in so einem Bogen rausgehen. Da sieht man, das hat was mit Magnetfeldern zu tun. Was haben wir noch? Hier noch so ein Movie. Also in letzter Zeit hat man insbesondere so dieses Phänomen der koronalen Massenabstrahlung, Coronal Mass Ejection, CMEs, entdeckt. Sehr viele. Und hier sind so die verschiedenen Stadien abgebildet von so einem Ausbruch. Sehen also auch hier die Zeitskala. Es geht um 19.18 Uhr los. Hier haben wir dann 1.18 Uhr und 7.18 Uhr und so weiter. Es geht also im Prinzip hier so um einen Ablauf innerhalb eines Tages, etwas weniger als einen Tag. Material wird also hier rausgeschleudert, wird dann beschleunigt, verdichtet sich und geht dann weiter raus. Ist das die richtige Reihenfolge? Ja. So, hier ist noch ein schönes Bild von einer Protuberanz. Größenvergleich die Erde, abgebildet hier. Sie sehen also hier, was für gigantische Ausmaße das sind von diesen Auswürfen auf der Sonne. So. Was haben wir noch? Dann müssen wir uns so über den Zyklus unterhalten. Oder? Ach, hier ist noch ein interessantes Phänomen. Man sieht an der Basis der Photosphäre zum Teil Oberflächenwellen. Also wenn da jetzt irgendwo Material von unten her hochkommt und rausgetragen wird, dann sieht man in Wirklichkeit solche Ringe, die da entstehen. Also wie Wasserwellen auf der Sonne. Es ist ja im Prinzip ein riesiger Feuerball, also ein Liquid. Wir machen ja Hydrodynamik, hydrostatisches Gleichgewicht. Also können da auch Wellen entstehen in diesem Plasma. Und man sieht eben nicht nur solche Wellen, sondern man sieht eben Wellen durch die ganze Sonne hindurch gehen. Und oben auf der Oberfläche kann man dann eben eine Dopplermessung machen und kann sich dann solche Wellen genauer anschauen. Und dann stellt man fest, dass diese Wellen, dass die, wenn man die richtig modelliert, dass die sensitiv sind zur Dichtestruktur der Sonne. Das heißt, wir können so Seismologie betreiben, Helioseismologie der Sonne, verschiedene Moden uns anschauen, auf der Oberfläche durch Dopplerverschiebung bzw. durch Temperaturverschiebung, durch die verschiedenen Filter, können wir dann gucken, was für Moden sind das, wie können wir die erklären, werden wir noch genauer besprechen, Kapitel 14 über stellare Pulsation. Und da lernt man dann auch was über die, über das Dichteprofil der Sonne. Und das ist im Einklang eben auch mit den Rechnungen, die ich Ihnen gezeigt hatte. Das Dichteprofil, das man da herausbekommt, ist wirklich 1:1, liegt es auf dem Dichteprofil drauf für das Standardmodell der Sonne. Hier haben wir noch eine Collage. TRACE war auch ein Satellit, der die Sonne beobachtet hat, auch hauptsächlich im ultravioletten Bereich. Das heißt, da geht es hauptsächlich um die Chromosphäre oder halt auch über die Corona. Sieht man hier einige Effekte, hauptsächlich von Magnetfeldern getrieben, die man hier sieht. Das könnte so eine Spikule sein, die hatten wir besprochen in der Chromosphäre, so filamentartige Strukturen in der Chromosphäre, die nach oben gehen. Und weiter oben gibt es dann halt die charakteristischen Lichtbögen durch die Magnetfelder. Also hier gibt es irgendeinen Magnetfeldschlauch sogar in der Magnetohydrodynamik. Das werden wir jetzt nicht genau besprechen, aber das sage ich Ihnen jetzt. In der Magnetohydrodynamik verknüpft man die Hydrodynamik mit den Maxwell-Gleichungen, schmeißt aber das elektrische Feld raus, betrachtet nur das Magnetfeld und die Hydrogleichung und koppelt die miteinander. Das ist schon kompliziert genug, da gibt es auch keine richtigen analytischen Lösungen dazu, muss man dann numerisch machen. Aber das ist dann die Theorie, die eben die Physik beschreiben würde, die in der Corona und in der Chromosphäre stattfinden würde. Ein interessantes Phänomen ist, dass wenn ich ein Magnetfeld habe und ich habe jetzt ein elektrisches Teilchen in diesem Magnetfeld, entlang dieser Magnetfeldlinie, dann ist es eben so, dass das ja gebunden ist. Also wenn ich jetzt die Lorentzkraft mir angucke, V Kreuz B, und ich habe ein Magnetfeld, dann würde ein Elektron zum Beispiel immer um dieses Magnetfeld so herumkreisen. Und wenn ich denen nun einen Kick gebe, wenn es entlang des Magnetfelds irgendwie beschleunigt wird, geht also raus, wird beschleunigt, weil eine heiße Blase gerade aufsteigt, kriegt es einen Kick und läuft dann raus, dann würde das entlang dieser Magnetfeldlinien spiralisieren und nach außen gehen. Aber das wäre innerhalb dieses Magnetfelds gefangen. Und man kann dann allgemeiner zeigen, dass ein Phänomen der Magnetohydrodynamik ist, diese eingefrorenen Magnetfelder, wenn dann gewissermaßen nun ein heißes Plasma rausgeht, also aus geladenen Teilchen das Magnetfeld in sich hat, dann wird dieses Magnetfeld mitgetragen, ist eingefroren entlang dieses Bereiches. Das heißt also, das Plasma und die Magnetfelder sind eng miteinander verkoppelt, die Dynamik von diesen Plasmateilchen, die da aufsteigen. Und deswegen ist es auch so, dass man dann anhand dieser heißen Teilchen im Prinzip immer dieses Magnetfeld dann mit ablesen kann, was sich da gerade gebildet hat. Und das Magnetfeld bildet sich eben innerhalb der Sonne aus. Wie genau das Magnetfeld entsteht und funktioniert, ist bis heute auch noch nicht so richtig verstanden. Man muss dann eben auch dann Superrechner bemühen, Magnetohydrodynamik machen. Und es gibt dazu die Theorie des Dynamo-Theorie für die Sonne. Irgendwo müssen natürlich geladene Ströme stattfinden. Diese geladenen Ströme, die produzieren das Magnetfeld. Und das Magnetfeld steigt dann auf. Auch durch Auftrieb, weil das Magnetfeld auch einen Druck macht, steigen also diese Magnetfeldblasen auf, kommen dann oben an die Oberfläche und brechen dann aus. Und dieser Ausbruch dieser Magnetfelder, das sind die Sonnenflecken. Und warum sind die Sonnenflecken so dunkel? Ja?
Die sind wesentlich kälter als ihre Umgebung.
Ja. Man misst also wesentlich geringere Temperaturen in den Sonnenflecken als außerhalb. Und das liegt am Druckgleichgewicht. Wenn ich jetzt eben noch ein Magnetfeld zusätzlich habe, das einen Druck produziert und ich will ein Druckgleichgewicht haben, muss der Druck der umliegenden Materie absinken. Wenn der Druck absinkt, P geht proportional zur Temperatur hoch 4, Stefan-Boltzmann-Gesetz, oder dann auch für ein ideales Gas, Druck ist gleich Teilchendichte mal Temperatur, sinkt die Temperatur. Das heißt, es ist also wirklich im hydrostatischen Gleichgewicht, muss es so sein, da wo die Magnetfelder rauskommen, sehe ich plötzlich einen dunklen Fleck, weil die Temperatur geringer wird. Das heißt, die Sonnenflecken sind also Punkte, wo das Magnetfeld lokal aus der Sonne austritt. Und deswegen sehe ich da auch die größten Aktivitäten. Sonnenflecken, Magnetfeld sind eng gekoppelt, aber auch hier diese Lichtbögen sind eben gekoppelt mit dem Magnetfeld. Und da, wo die Lichtblitze waren, das war da, wo das Magnetfeld wieder auf die Sonne auftrifft. Wenn die Teilchen dann halt beschleunigt werden entlang der Magnetfelder, dann knallen die irgendwann auf der anderen Seite wieder auf die Sonne drauf. Und dann gibt es diese Lichtblitze. Gibt es also erhöhte Aktivitäten da, wo die Magnetfelder wieder in die Sonne eintreten. Und dann gibt es einen Zyklus der Sonne, eben diesen 11-Jahres-Zyklus, an Sonnenaktivitäten. Und das ist hier ganz schön dargestellt für verschiedene Jahre, wie die Sonne also immer aktiver wird. Also am aktivsten ist sie wohl hier, 2001, und wird ja wieder weniger aktiv und hier auch weniger aktiv. Sieht man also hier. Man kann also dann anhand der Sonnenflecken kann man also die Aktivität der Sonne beurteilen. Es gibt also Jahre, wo es fast keine Sonnenflecken gibt und dann gibt es Jahre, wo es sehr viele Sonnenflecken gibt. Die Struktur der Sonnenflecken ist hier nochmal dargestellt. Das ist jetzt ein H-Alpha-Filter, wo man also diese Filamente hier sieht. Hier ist also ein großer Sonnenfleck. Ups. So. Und dann kann man die Anzahl der Sonnenflecken auftragen über die Zeit. Über die Zeit. So, wo haben wir das? Hier ist nochmal eine Collage der Sonnenflecken. Die Sonnenflecken, die wandern, die ändern sich auch. Nochmal ein Vergleich, die Größe der Sonne hier zum Sonnenfleck. Also riesige Gebiete. So. Dann zeige ich Ihnen jetzt mal die Anzahl der Sonnenflecken für verschiedene Jahre. Die sind mittlerweile durchnummeriert. Von dem Zeitpunkt an, wo man also eine volle Zählung hat der Sonnenflecken, das war leider dann erst 1750 der Fall, beziehungsweise 1760 ist der Zyklus 1 und heute sind wir im Zyklus 24 hier, 2014, 2015. Wurden also dann regelmäßig die Sonnenflecken gezählt. Ja, Sie sehen also wirklich eine relativ regelmäßige Struktur. Alle 11 Jahre geht es hoch und runter, fast gar keine Sonnenflecken und dann wieder entsprechend viele, einige hundert und so weiter. Dann gibt es also Jahre, wo es besonders hohe Aktivitäten gab. Hier zum Beispiel hat man also 250 Sonnenflecken gemessen, aber dann gab es eben auch Jahre, wo man weniger als 100 gemessen hat. Und es geht relativ unregelmäßig hoch und runter. Da gab es mal ein Minimum. Aber das interessanteste Minimum, das ist jetzt hier gar nicht drauf, das ist das Maunder-Minimum. Das lag hier vorne, so 1650 bis 1700 hat man fast gar keine Sonnenflecken gesehen. Und das hat auch Einfluss gehabt, dieses Maunder-Minimum, auf das Klima auf der Erde. Konnte man dann also sehen, das war eine Zeit, da war es besonders kalt auf der Erde. Weniger Sonnenflecken heißt weniger aktive Sonne. Geringere Temperatur, geringere Lichteinstrahlung, geringere Temperatur. Da waren es also ziemlich kalte Winter und man sprach sogar von der kleinen Eiszeit um diese Jahreszeit herum. Also 1650 bis 1700 war so die kleine Eiszeit hervorgerufen durch die geringere Aktivität der Sonne.
Ich bin hier gerade ziemlich überrascht, dass die so früh Sonnenflecken zählen konnten. Also, dass das jemand gemacht hat.
Ja. Ja. Die anderen Daten, die hat man dann, also der Herr Maunder hat sich eben dann im Nachhinein Daten angeguckt aus dem Klima. und hat dann Rückschlüsse gezogen auf die Sonnenflecken, beziehungsweise haben die Kohlenstoff-14, Kohlenstoff-Isotopen-Messung gemacht und haben sich angeguckt, wie hoch war das, wie heiß war das mittlere Klima auf der Erde anhand der Aktivitäten, der biologischen Aktivitäten über Kohlenstoff-Isotop-Bestimmung. Und die konnten dann eine Korrelation sehen mit dem 11-Jahres-Zyklus. Habe ich das Bild hier? Wahrscheinlich nicht hier. Aber ich habe noch ein anderes Bild für Sie. Das ist das Schmetterlingsdiagramm. Das sieht so aus. Das Schmetterlingsdiagramm. Also wie verteilen sich die Sonnenflecken über die Sonne? Also man guckt sich immer an nördliche, südliche Breite. Die entstehen also hauptsächlich dann irgendwo hier 30, 40 Grad nördliche, südliche Breite. Entstehen die ersten Sonnenflecken und dann wandern die langsam runter in den 11 Jahren und sind immer näher am Äquator und dann verschwinden sie. Und dann tauchen sie gleichzeitig wieder auf bei plus, minus 40 Grad, nördliche, südliche Breite, tauchen die Sonnenflecken auf. Es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, wandern wieder zum Äquator und verschwinden. Und so geht es immer weiter. Ja. Mit relativ hoher Regelmäßigkeit. Und das ist das Schmetterlingsdiagramm hier oben. Ne? So. Die C14-Methode habe ich jetzt nicht. Habe ich noch irgendwas? So. Wie erklärt man sich das jetzt mit dem Magnetfeld? Das ist jetzt hier dargestellt. Also, das Magnetfeld der Sonne hat einen Nord- und Südpol. Nun haben wir aber gesehen, dass die Sonne unterschiedlich rotiert. Am Äquator schneller als an den Polen. Und wir haben aber auch gesehen, dass irgendwie das Plasma mit dem Magnetfeld gekoppelt ist über die Magnetohydrodynamik. Das heißt, wenn das Plasma hier schneller rotiert, reißt das die Magnetfelder mit sich und verbiegt die Magnetfelder. Das heißt, am Äquator werden die so mitgezogen und mittlerweile wird das Magnetfeld dann so gestaucht und kriegt diese Struktur. Und wenn nun die Sonnenflecken entstehen, wenn die hier ausbrechen, haben die irgendwie einen Südpol und einen Nordpol. Und dann ist es immer der Sonnenfleck, der also nach vorne geht, also das Ganze anführt, der anführende Sonnenfleck, der hat dann immer die gleiche Polarität wie die Polarität der entsprechenden Halbkugel. Ja, hier unten ist dann umgekehrt, da ist dann eben hier Südpol nach vorne Richtung Äquator und hier auf der südlichen Halbkugel. Ja. Und genau das misst man auch, wenn man die Sonnenflecken dann sich anguckt, die guckt die Polarität an, ist immer so, dass also die vorne liegen, die haben also wirklich die gleiche Polarität wie also hier von den Polen. Und dann, wenn diese Sonnenflecken aufeinandertreffen, dann löschen die sich hier irgendwann aus. Dann heben die sich auf, im Prinzip habe ich dann gar kein Magnetfeld und das bleibt dann nicht so stehen, sondern das schwingt im Prinzip weiter und was dann eben passiert, ist, dass das Magnetfeld der Sonne sich umdreht. Alle 11 Jahre. Und plötzlich habe ich dann eben diese Situation vorliegen. Der Südpol, der magnetische Südpol, ist plötzlich auf der Nordhalbkugel. Und der magnetische Nordpol ist auf der Südhalbkugel. Das Magnetfeld kippt um. Und dann geht der ganze Zyklus, der 11-Jahres-Zyklus, wieder von vorne los. Und nach 22 Jahren habe ich dann die gleiche Situation wie hier oben. Und dann ist der volle Zyklus der Sonne zu Ende. Und deswegen gibt es diesen 11-Jahres-Zyklus für die Magnetfelder, beziehungsweise den 22-Jahres-Zyklus eben für das komplette Bild, dass der Nordpol wieder oben ist.